Heute bei All You Can Stream eine neuartige Spielshow, in der zwei Entertainment-Welten aufeinanderprallen. Die Star Wars-Serie für Erwachsene geht weiter. Die neueste Komödie des Stromberg-Machers. Und eine Netflix-Serie, in der Familiendramen auf Wildwest-Romantik treffen.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Ein großes Hallo von uns an euch. Willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha lächelt schon, der hat Spaß, der freut sich auf die heutige Folge. Hallo Micha.
Ich lächle ja nicht immer, aber häufig. Insbesondere, wenn wir diesen Podcast machen. Wie klingt das?
Ihr seht es ja nicht, er hat immer gute Laune dann dabei.
Dafür bin ich bekannt, ja.
Wir haben heute eine ganz, ganz, ganz besondere Sache, nämlich haben wir ein Interview heute mit dabei, was du erstmals, das kann ich ja jetzt mal verraten, wirklich am Set in einer Produktion, also nicht während der Produktion, das ist vielleicht ein bisschen...
Das wäre noch die Steigerung, genau, so heimlich mitschneiden. Nee.
Du hast es wirklich am Set geführt. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ich finde das ganz spannend, weil es ist ja doch irgendwie mal ein neues Ambiente, als wenn man so im gesicherten Studio mit den Leuten spricht.
Also ich habe das schon mal gemacht tatsächlich und da habe ich... Das wurde dann auch noch gefilmt. Das ist dann nochmal eine Stufe drüber, weil man sich dann teilweise auch selbst um die Technik kümmern muss. Hier war es so, wir waren in der Garderobe und dann hatten wir aber neue Mikros. Und da ist immer so ein bisschen Unsicherheit dabei. Neues Equipment, wie funktioniert das? Wie ist das Handling genau? Wie klingt das dann letztendlich? Insofern kann man schon mal ein bisschen vorbereiten. Also ich habe ja Julian Bam interviewt. Das war in seiner Garderobe. Und also dann wisst ihr schon mal, es klingt ein bisschen anders als die Interviews, die wir sonst haben. Ich sage nicht schlechter, ich sage anders.
In seiner Garderobe finde ich auch schön. Das erste Bild, was ich gerade im Kopf hatte, war so ein kleiner Abstellraum, wo du dann...
Casting Couch.
So ganz, ganz enge. Aber es wird wahrscheinlich ein großer Raum mit Spiegeln. Da werden die auch geschminkt, denke ich mal.
Ja, aber es war jetzt nicht so groß, weil es war zwar ein TV-Studio, aber da waren viele Leute, werden wir sicherlich nachher noch drüber sprechen, ne? Dass das auch sich dann noch Leute das geteilt haben. Also es war jetzt nicht so, dass die alle ihren eigenen Trailer da hatten auf dem Parkplatz.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf das Gespräch. Bevor mich ja jetzt einmal gleich verrät, was wir noch alles mit dabei haben heute an Themen. Wie immer von mir der Aufruf an euch. Abonniert diesen Podcast gerne, damit ihr immer erfahrt, wenn eine neue Folge erscheint. Und die erscheinen ja, wie ihr wisst, immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Und natürlich auch gerne All You Can Stream _Podcast. Dann seid ihr auch bei Instagram im Bilde, wenn irgendwelche neuen Infos rund um den Podcast erscheinen. So, und Micha, jetzt haben wir schon über Julian Bam geredet. Das ist das Interview, mit dem wir auch gleich einsteigen werden, nachdem wir die Produktion ein bisschen beleuchtet haben. Aber was haben wir denn noch alles Schönes mit dabei?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Und lasst uns gerne Wertung da. Also da freuen wir uns immer, wenn ihr Kommentare da lasst, Wertung. Das macht es nämlich für andere Leute, die euch und die noch nicht entdeckt hat, einfacher uns zu finden. Also das ist jetzt so der Aufruf in eigener Sache. Ja, was haben wir heute im Programm? Habe ich gerade schon erwähnt, Julian Bam, der ist nämlich Co-Moderator der neuen Show The Way Out. Das ist eine Escape Room Show bei Prime Video. Dann haben wir Andor Staffel 2 und das ist dann auch gleichzeitig das Finale dieser hochgelobten Star Wars Serie bei Disney Plus. Drittes Thema ist Ransom Canyon, ein Familiendrama im Western-Ambiente. Was es damit auf sich hat, werden wir später noch erfahren, startet bei Netflix. Und zu guter Letzt Die Bachmanns. Das ist die neue Filmkomödie von Ralf Husmann und läuft in der ZDF-Mediathek.
Micha. Jetzt muss ich natürlich, bevor wir über diese Spieleshow, Familienshow sprechen, dich einmal...
Lass mich raten, was du jetzt fragen willst.
Es liegt auf der Hand.
Es liegt auf der Hand.
Aber was war denn der letzte Escape Room, an dem du gescheitert bist?
Du fragst erst nach dem letzten und dann auch nach gescheitert. Das setzt ja voraus, dass ich eine mega Escape Room-Erfahrung
habe. Ja, na klar, gehe ich jetzt einfach mal
von aus. Von der ich zehren kann. Das stimmt so nicht. Ich überlege gerade, wie viele Escape Rooms war ich... Das waren zwei, glaube ich. Also ich bin da eher so ein, ich glaube so ein Amateur. Und gescheitert nicht, wobei ich ja auch finde, die Leute, die diesen Escape Room leiten, die lassen, glaube ich, auch Leute ungern scheitern, oder? Also unsere waren da sehr, sehr nachgiebig und haben dann halt so Tipps nachgeschoben, damit man das dann auch in
Ich
der
glaube,
Zeit
eine
dann auch schaffen kann.
gewisse Anzahl an Tipps schieben sie immer nach.
Ja.
Irgendwie, also falls du irgendwas verpasst hast oder ich bin aber auch schon mal aus einem nicht rausgekommen. Das muss ich jetzt
Okay.
gestehen. Also die letzten
Und
gingen immer, aber ich bin auch schon mal gescheitert.
sendest heute aus diesem Escape Room.
Ich sitze noch immer hier. Ich warte immer noch,
Ja.
dass mich hier irgendjemand rauslässt.
Ja.
So ungefähr auf dem Level. Aber nein, okay. Also, du bist kein Escape Room-Experte, aber du hast
Nee.
zumindest schon ein Feeling dafür, wie das Ganze ablaufen muss. Vielleicht sollten wir auch erstmal kurz erklären für alle da draußen, die nicht wissen, was eigentlich ein Escape Room ist, was das eigentlich ist. Ist das ein geläufiger Begriff? Ich bin nicht ganz
Also
sicher.
ich glaube, am einfachsten kann man erklären, ein Escape Room damit erklären, dass man sagt, das ist ein Raum, in dem Beziehungen kaputt gehen können. Sowohl partnerschaftliche als auch freundschaftliche, weil, also man ist in einem Raum, meistens sind es ja mehrere Räume. Also man geht dann dahin und ist meistens thematisch, dass du sagst, das Thema ist jetzt irgendwie Weltuntergang oder Atombunker oder sowas. Und dann ist man in einem Raum, wo man eigentlich nicht rauskommt und man muss jetzt Hinweise finden, man muss Codes knacken, man muss Puzzle lösen, also richtige Puzzle, nicht diese zerschnittenen Bilder, die man wieder zusammensetzen muss, sondern eben, ja, man muss kombinieren. Und das Wichtigste ist, man geht da nicht alleine rein, sondern im Team. Und das meinte ich mit halt, das tickt die ganze Zeit eine Zeit runter und du musst halt schnell rauskommen, du musst funktionieren als Team und dann zeigen sich so die wahren Gesichter der Menschen, möchte ich mal behaupten.
Ja, oder man ergänzt sich gut. Man kann das Ganze ja auch aus
Natürlich.
einer positiven Perspektive
Natürlich.
sehen. Man
Ja.
ergänzt sich gut.
Wir natürlich, wir sind ja auch total teamfähig und kooperativ,
Genau.
aber andere Menschen, die da vielleicht noch so ein bisschen Nachholbedarf haben, da wird es dann schwieriger.
Das ist jetzt eine gute Überleitung zum Thema. Wir sprechen jetzt nämlich über The Way Out, eine Familienshow, die ab dem 24.04. bei Prime Video zu sehen sein wird. Micha, was hat dieses Format denn jetzt mit Escape Rooms zu tun?
Eine Menge, weil jede Folge spielt in einem anderen Escape Room, der halt auch ein bestimmtes Thema hat. Das kann zum Beispiel ein Märchen sein, das kann eine Unterwasserwelt sein. Und die Teams, das sind dann immer zwei Leute, die in diesem Escape Room sind, müssen unter Zeitdruck möglichst schnell alle Hinweise finden, um zum Ausgang, also the way out, zu finden von diesem Raum. Das ist so das Ziel. Und dabei treten halt zwei unterschiedliche Teams jeweils im gleichen Raum, also zu unterschiedlichen Zeiten, aber haben genau die gleiche Aufgabe und dann wird halt geguckt, wer hat das schneller, besser absolviert.
Ich finde es ein bisschen spannend, weil normalerweise ist ja das Grundprinzip von Escape Rooms, es macht einem Spaß, wenn man da drin ist, weil man anfängt zu rätseln. Ich weiß aber nicht, wie viel Spaß das macht, wenn man sich das anguckt. Was haben Sie denn da jetzt für Schrauben gedreht, dass das auch für Zuschauer in irgendeiner Form dann interessant anzusehen ist?
Das hatte mir auch der Produzent Oliver Fuchs am Set beim Dreh, also ich war dann beim Dreh dabei, nicht von den Escape Rooms selber, sondern es gab dann einen Showpart, wo die Leute zum ersten Mal, diese beiden unterschiedlichen Gruppen, über die wir vielleicht noch sprechen werden, zum ersten Mal zusammengekommen sind und haben sich dann erstmal sehen können, wie sie, aber auch wie sich die anderen, wie dumm oder schlau sie sich angestellt haben. Weil das wird mit ganz, ganz vielen Kameras aufgezeichnet und fängt dann halt auch die unterschiedlichsten Reaktionen ein. Was wurde verändert? Ja, der Oliver Fuchs meinte auch, Escape Room Shows, das Problem ist es, wie du schon sagtest, es macht super Spaß, wenn man drin ist, mit den richtigen Leuten. Aber wenn man nur zuschaut, ist es eigentlich sehr, sehr langweilig. Wenn du wirklich nur Leuten dabei zuschaust, wie sie Hinweise finden, weil du halt nicht selber eingreifen kannst. Und deswegen haben sie sich überlegt, was kann man machen? A, sie machen das actionreicher. Das heißt, da wird dann auch geklettert und getaucht und da explodieren Sachen, also sehr, sehr aktionsgetrieben. Und das Zweite ist, dass er zwei Teams gegeneinander antreten lassen wollte, wo man dann wirklich schauen kann, wer ist schneller gewesen. Und dadurch, dass diese Teams aus sehr unterschiedlichen Entertainment-Welten kamen, hat es natürlich eine besondere Brisanz gehabt.
Und was sind diese unterschiedlichen Entertainment-Welten?
Ja,
Jetzt hast du mir den roten
Podcaster.
Teppich schon ausge. Wir waren in einem Team, genau.
Wir waren in einem Team, genau. Das ist tatsächlich, einmal sind es ein paar Leute, die man aus den klassischen Unterhaltungsformaten kennt. Das ist dann das Team Comedy, da sind dann Michael Kessler dabei, Mirja Böß, Caro Frier, Wiegald Boning, also Leute, die schon lange dabei sind und auch in solchen Formaten dann Erfahrung haben, vielleicht jetzt nicht Escape Room-Erfahrung, aber halt solche Showformate. Und die andere Gruppe, die nennt sich da Creators. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen kryptisch. Was es aber meint, sind das Leute, die YouTuber sind, die Social-Media-Persönlichkeiten sind, die bei Twitch eine große Followerschaft haben. Also das, was man normalerweise so YouTuber nennt. Und da haben wir Papa Platte dabei, Crispy Rob, Joey's Jungle und Julia Butix, die wir ja auch schon mal hier im Rahmen des Podcasts, weil sie ja auch Schauspielerin ist, auch schon mal im Interview hatten.
Genau, zu gestern waren wir noch Kinder damals, dieser ZDF-Serie, die sehr durch die Decke gegangen ist, natürlich
ja.
wegen dieses Interviews.
Natürlich nur. Ich habe sie dann auch, weil ich habe auch kurz mit ihr sprechen können, dann in so einer Drehpause und habe sie auch gefragt, ob es da schon was Neues gibt, weil das lief ja super in der Mediathek. Aber es gibt wohl noch nichts Spruchreifes. Also man kann davon ausgehen, dass es weitergehen wird, aber leider noch nichts Konkretes.
Ich finde die Kombination jetzt natürlich ganz interessant, wenn du auf der einen Seite Schauspieler hast, auf der anderen Seite Creator. Was war der Grund dafür? Haben Sie so gedacht, Sie wollen jetzt unterschiedliche Zielgruppen auch ansprechen und auf diese Art und Weise eben vielleicht auch ein anderes, möglicherweise auch ein jüngeres Publikum vielleicht mit zu Prime Video holen dann in dem Zusammenhang?
Das ist ja ein Phänomen, was man in den letzten Jahren häufiger sehen kann, dass sich selbst etablierte Unterhaltungsformate wie Let's Dance auch gerne mal Leute reinholen, die eben auf einem anderen Medium groß geworden sind. Natürlich auch eine andere Fanbase.
Julia Butix.
Julia Butix, genau. Genau. Sie war da wirklich wieder Trendsetterin, mal wieder. Ja, und das nehmen natürlich auch die Streamer und mittlerweile auch die Sender gerne mit, dass du jemanden dazu holst über dein Stammpublikum hinaus. Weil die haben eine andere Fangemeinde, die haben eine jüngere Fangemeinde. Und wenn du es schaffst, die dann zu RTL zu holen, Freitagabend oder zu RTL Plus oder in die ZDF-Mediathek, ne, dann ist es natürlich ein schöner Zusatznutzen. Und ja, du machst das Format halt breiter und dann eben noch ein bisschen mainstreamiger.
Du hast mit Julian Bam gesprochen. Wir haben es jetzt mehrfach erwähnt. Magst du einmal sagen, welche Rolle nimmt er denn da ein und genau, wie hat er sich dir gegenüber gegeben?
Er ist zusammen mit seinem Kollegen Yoon Kim, ist er also bekannter YouTuber, auch so der ersten Stunde. Er ist eigentlich so mit einer der größten YouTube-Stars aus Deutschland. Millionen Follower auf unterschiedlichsten Plattformen. Und er ist mit dem Kollegen, ist er der Moderator der Folge. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen wie bei LOL. Also sitzen in so einem Kontrollraum, haben diese ganzen Kameras im Blick und die Bildschirme und können dann eben auch diese Tipps geben, die jeder kennt, der schon mal in einem Escape Room war. Also wenn Leute wirklich völlig feststecken, dann gibt's mal so einen Hinweis von wegen, ja, schaut euch doch mal die Ecke noch mal genauer an. Das machen die. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich habe ihm aber auch ein bisschen allgemeiner mit ihm gesprochen, weil er, glaube ich, auch ganz gut beurteilen kann, wie sich vielleicht dieses Verhältnis zwischen dem klassischen Fernsehen und der YouTuber-Gemeinde, wie sich das verändert hat. Und ich habe ihn auch gefragt, was das traditionelle Fernsehen vielleicht auch von den YouTubern lernen kann. Julian Bam, herzlich willkommen bei euch im Stream. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Also, du sitzt bei The Way Out, sitzt du in einem Kontrollraum und gibst schlaue Anweisungen an Kollegen, die richtig Stress haben. Bist du der neue Michael Bulli-Herbig?
Das würde ich nicht sagen. Es ist natürlich was komplett Neues. Auch die Show ist etwas komplett Neues. Zusammen mit John moderieren wir das Ganze nicht auch nur, sondern wir geben natürlich den Teilnehmern, die es in einer vollstressigen Situation sind, auch manchmal ein paar Tipps, damit die auch mal vorankommen, ein bisschen weiterkommen. Wobei wir eigentlich eher nur darauf reagieren und Spaß dabei haben, zu schauen, was die Teilnehmer so machen.
Okay. Also auch so ein bisschen lustig machen darüber, wie die sich gerade abmühen?
Ja, nicht so ganz lustig machen. Natürlich sind wir immer so direkt da, wenn die Hilfe brauchen, im Sinne von, dass die dann halt auch nicht zu lange an einem Rätsel vielleicht irgendwie sich aufhalten, aber natürlich ist es immer ein gemeinsames Lachen. Wir haben nur Leute auch eingeladen, die auch wirklich den Spaß dahinter verstehen, auch wenn es mal wirklich sehr, sehr stressig wird, wenn man nebenbei die Welt retten muss auf Zeitdruck. Das ist ja nicht eine Situation für jeden so.
Also du moderierst es, bist super erfolgreicher Content-Creator, über 6 Millionen Abonnenten bei YouTube. Ist das jetzt in der Rolle so, dass du dann trotzdem, obwohl du der Host des Formats bist, dass du sagst, ja, die haben da richtig viel Spaß gerade. Eigentlich wäre ich auch gerne Teilnehmer in dem Format.
Also ist der John und ich, wir sind natürlich auch durch die ganzen Räume gegangen. Wir haben uns alles angeschaut. Wir haben sehr viele Sachen auch ausprobiert, geschaut, klappt das nicht und so weiter. Und bei vielen Sachen dachte ich so, gut, dass wir da nicht durch müssen.
Okay. Das sind ja zwei Welten, die aufeinander prallen. Ne? Ihr habt ja auf der einen Seite habt ihr die etablierten Comedians, auf der anderen Seite Content Creators aus der digitalen Welt. Wie passen die zusammen und wie sehr gibt es da möglicherweise auch jetzt neben diesem Konkurrenzkampf, wer kommt schneller durch die Räume, auch so ein bisschen so ein Battle hinter den Kulissen?
Ja, ich glaube, das große Battle wird sogar eher heute stattfinden, jetzt heute, wo wir ein Live-Publikum haben und wir auch die Shows alle gemeinsam sehen, wo auch die anderen Teilnehmer sehen, was die anderen gemacht haben, was ihre Konkurrenten gemacht haben. Weil das blieb natürlich immer außen vor und wir haben natürlich auch ein bisschen geachtet, dass sie sich nicht zu krass austauschen, weil sonst könnten die sich ja eventuell auch Tipps geben, wenn sie unter einer Decke stecken. Das haben wir natürlich erstmal alles vermieden, so. Das heißt, wenn es einen großen Kampf gibt, Streitigkeiten, dann heute auf jeden Fall.
Das scheint ja schon auch eine Entwicklung zu sein der letzten Jahre, dass auch immer mehr Sender und Streamer auch immer mehr auf Influencer, auf YouTuber, auf Content Creator setzen. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr, dass da eine größere Akzeptanz oder eine größere Offenheit ist?
Also ich glaube, wir sind maßgeblich auch dafür mitverantwortlich und auch Befürworter, dass sich das halt auch alles viel mehr zusammenmixt. So, wir in unseren Videos und unseren Produktion versuchen wir gerade halt Verbindungen herzustellen, Fusionen herzustellen zwischen Leuten aus dem Fernseher oder auch Musiker mit YouTubern und damit man halt zeigt, dass das alles auch eins sein kann und dass man halt trotzdem gemeinsam Kunst machen kann. Und demnach ist es uns auch sehr wichtig bei The Way Out, dass wir halt gerade hier eingefleischte Comedians haben, die eine ganz andere Zielgruppe haben, mit denen man vielleicht auch groß geworden ist und dann nebenan halt auch die Team Creator, Influencer, digitale Schauspieler hat.
Aber wie ist es für dich? Also jetzt hast du hier auch Saalpublikum, vor dem du dann performst. Das ist ja schon auch nochmal eine andere Situation. Ist das für dich denn eine große Umstellung, von selbst produziert zu so einer Produktionsfirma auch hinzugehen und dann halt auch in einer anderen Art und Weise eben solche Sachen herzustellen?
Es ist eine unglaublich große Challenge auf jeden Fall. Das ist nicht mein Main Business, dass ich jetzt auf einmal vor einem Live-Publikum stehe, aber wir haben gedacht, das brauchen wir auf jeden Fall für die Show, definitiv. Ansonsten bin ich es natürlich eher gewohnt zu sagen, ey, wir machen hier einen Cut, lass uns nochmal drehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger so. Aber für alles, was so einen raus aus die Komfortzone rauswirft, das ist ja auch wichtig, dass man das nicht immer ja hinten anstellt, sondern dass man sich auch manchmal so ein bisschen konfrontiert mit neuen Sachen, die vielleicht nicht so kommt, wie sind am Anfang.
Aber merkst du schon, dass es dann auch eben aufgrund der Größe der Produktion ist, dann so ein bisschen vielleicht unflexibler wird und dass man es halt nicht so spontan machen kann, wie man es eben zu Hause machen würde oder bei eigenen Videos?
Ja, definitiv. Also wir haben natürlich wenig Einfluss auf Technik, Disposition, Aufnahmeleitung, Produktion und was auch immer. Und das ist auch gut so. Deswegen tragen wir auch nicht die Verantwortung jetzt bei diesem Projekt, anders als bei unseren Videos. Und deswegen ist es natürlich was ganz anderes. Aber es ist auch besser, weil wir können uns noch mehr auf die Moderation konzentrieren.
Wie erlebst du tatsächlich so diese andere Wahrnehmung, jetzt wenn es um Sender geht, wenn es um Streamer geht? Mein Eindruck war, dass es früher schon auch so ein bisschen von Etablierten halt so ein bisschen abschätzig behandelt wurde, ne? Also YouTuber über einen Kamm geschoren wurden und gesagt wurde, ja, wir machen aber hier richtiges Fernsehen. Inwieweit siehst du da eine Veränderung, dass da auch mehr darauf gehört wird und auch mehr der Input gefordert wird von euch?
Also ich sehe da auf jeden Fall einen Fortschritt. Ich finde es auch sehr gut. Ich finde auch das Wichtigste, was beide Seiten lernen mussten, ist, es gibt nicht einfach nur die YouTuber, sondern es gibt so viele YouTuber, die vielleicht sogar aus dem Fernsehen kommen. Es gibt sehr viele YouTuber, die vielleicht auch einen super interessanten Job hatten, den sie jetzt über ihre YouTube-Videos als Nische dann nutzen, um YouTube-Videos halt dementsprechend zu machen. Und deswegen sollte man halt immer aufpassen. Dieses Schubladedenken ist natürlich dann halt einfach schwierig so. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass man dann vielleicht ein bisschen Sorge bekommt, wenn man immer im TV gearbeitet hat und dann auf einmal kommen irgendwelche Kinder an, die Millionen von Aufrufen machen. Das sieht alles irgendwie total trashy aus so. Aber die Zeit ist auch vorbei, dass das irgendwie noch ein großes Thema ist so. Heutzutage sind sehr viele YouTuber sehr professionell geworden, manche sind Musiker geworden, manche sind in Buchschreibung, manche sind auch zum TV gegangen, manche sind Comedians geworden, manche haben ihre eigenen Shows auf verschiedenen Plattformen, Streamingdiensten. Deswegen, das hat sich alles so, ja, fusioniert und YouTube ist teilweise für viele auch einfach nur ein Sprungbrett gewesen.
Hast du persönlich denn Vorurteile erlebt, wenn es dann irgendwie um Kontakte mit Sendern oder mit Streamern gab?
Tatsächlich hatte ich sogar einen sehr langen Kampf, dass wir erstmal nicht ernst genommen worden sind, obwohl wir sehr versiert waren auf Qualität statt Quantität, aufs Filme machen, Storytelling und Production Value. Ich glaube, die Zeit kommt mehr und mehr jetzt, wo wir auch eine eigene Netflix-Serie hatten, jetzt zwei Amazon Prime-Serien haben, dass wir auch wahrgenommen werden als, hey, die sind nicht irgendwelche Leute, die einfach in einem Schlafzimmer einfach das Handy anmachen und auf einmal ganz viele Views bekommen. Die Zeit ist einfach vorbei. Und das ist schon schön, dass sich das jetzt so langsam in diese Richtung entwickeln kann, ja.
Wie siehst du das denn heute? Ich meine, du bist ja fast YouTuber in Deutschland so der ersten Stunde, triffst wahrscheinlich auch auf Leute, auf Content Creator, die halb so alt sind wie du mittlerweile. Wie gehst du damit um? Und in welchen Momenten fühlst du dich denn alt?
Also in sehr vielen Momenten mittlerweile. Also wir haben ja auch immer sehr viele Cameo-Auftritte, Special-Guest-Auftritte von, der ist auf TikTok und so, den finden wir ganz cool, den schreiben wir mal an, lernt man sich kennen, würde man mit dieser Person was Cooles machen können. Und da steht dann manchmal dann doch irgendwie so ein 20-Jähriger vor mir und ist noch voller Motivation, Hype und Herzenslust bei der Sache dabei, wo man selber sagt, ja, die Realität wird auf jeden Fall nochmal ganz gut einschlagen bei dieser Person. Aber es ist schön zu sehen, dass halt auch so viele junge Leute da so manchmal voll die Energie reinstecken noch. So.
Und ja. Musst du dir manchmal so ein bisschen auf die Zunge beißen, zu sagen von wegen, hör mal, wir haben das früher so und so gemacht, mach doch mal das. So alles, was man nicht hören will als jemand.
Ja, ich würde sagen, gar nicht. Weil sich alles so schnell ändert, dass teilweise die Jüngeren uns das erklären müssen, wie das funktioniert. Wenn wir auf einmal dann anfangen, mit jüngeren Leuten TikToks-Videos zu drehen auf einmal, dann ich fühle mich wie, als hätte ich noch nie irgendwas im Internet gemacht auf einmal. Und die sind dann so fix und so schnell erklären, das und das muss man so machen und so weiter. Und also wenn lernen, tue ich eher von den Jüngeren und schaue mir es dann eher ab.
Macht dir das manchmal so ein bisschen Sorge, dass du nicht weißt, wie dein Business so in 5 Jahren ausschauen wird?
Nee, gar nicht. Eben, weil ich das ja auch mache, weil ich mich auch connecte und mich halt auch immer wieder auch schlau mache. Wie sieht denn die Entwicklung von verschiedenen Plattformen auch aus in den nächsten Jahren? Wie wollen, in welche Richtung entwickelt sich das alles? Was wollen wir machen? Wo sehen wir uns? Das sind halt grundlegende Fragen, die auch total zu meinen Säulen gehören. Immer wieder total weit in die Zukunft zu denken. Und ja, deswegen mache ich mir da immer sehr wenig Sorgen. Es ist nicht so, dass morgen auf einmal, alles ist anders, der Algorithmus ist anders. Was machen wir jetzt? Das passiert nicht.
Was würdest du denn sagen, was ist denn so eine Eigenschaft oder irgendwelche Qualitäten, die tatsächlich so die etablierten Fernsehmacher von den Content-Creatern lernen könnten?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dieses sehr authentische, fehlerhafte, die Kamera geht an, Versprecher sind drin, Blicke sind nicht perfekt, Moderationen sind vielleicht nicht perfekt, vielleicht sind die Texte genauso, wie die Person auch selber spricht. Das auf jeden Fall ist so ein großes Thema. Deswegen gibt's so viele verschiedene Individuen, sage ich jetzt einfach mal, in dieser Streamer- und Influencer-Bubble, die alle so unterschiedlicher, also die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. So. Und ich glaube, das ist immer sehr schön zu sehen. Das wäre nur ein Tipp, aber bestimmt gibt's auch ganz viele andere Sachen. Aber natürlich gibt's auch Sachen, wo halt auch jüngere Influencer auch sich was abschauen könnten von den Profis.
Julian, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Melanie.
Ja.
Ich habe ein neues Genre entdeckt.
Neue.
Und zwar den Romantic Western. Also, ja. Also nicht ich habe ihn entdeckt, sondern die Macher von Ransom Canyon, neue Serie bei Netflix, ist ab sofort verfügbar. Ob das wirklich so neu ist, werden wir vielleicht im Laufe dieses Gespräches beantworten können. Vielleicht verrät's uns erstmal, was ist so die Story von Ransom Canyon?
Ja, und es geht um ein Gebiet rund um den Ransom Canyon, um das mal schon mal vorwegzunehmen. Wir befinden uns in Texas Hill Country und es geht um 3 Rancher-Familien, deren Familien, also die sind wirklich so über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber so miteinander verknüpft worden. Und dann haben wir quasi die Leben dieser einzelnen Personen, die da eben eine Rolle spielen. Dazu gehört unter anderem ein etwas älterer Rancher, der seine Frau verloren hat bei einem tragischen Unglück und der direkt in der Einstiegsfolge auch noch seinen Sohn verliert und dann in den Folgejahren sich eben mit dieser Trauer beschäftigt und auch zum Beispiel Rachegelüste dann hat, aber natürlich auch eine neue Frau in seinem Leben vorhanden ist, die gar nicht so neu ist, aber wo du das Gefühl hast, die beiden müssen sich jetzt erstmal annähern.
Okay. Western, vielleicht nochmal kurz, um das einzuordnen. Western aber spielt trotzdem in der Gegenwart, also im Texas von heute.
Genau, das ist eine Frage, die habe ich mir vorhin auch gestellt. Also Western ist ja nicht gleich Western. Die meisten Sachen, die wir mit Western irgendwie verknüpfen, sind Sachen, die auch zur Zeit 1800 irgendwas, frühes 1900 irgendwas spielen. Ja. In dem Fall befinden wir uns wirklich in der Gegenwart. Es ist nur das Ambiente eben, wo du wirklich das Gefühl hast, du befindest dich noch in so einem Cowboy-Feeling. Aber historisch befinden wir uns wirklich in der Gegenwart.
Okay, wer spielt mit? Ist es eine Mischung aus bekannten und unbekannten Gesichtern oder gibt es da richtige Stars, auf die man gefasst
Ja,
sein
es
sollte?
ist wirklich eine Mischung aus etwas bekannteren und unbekannteren Gesichtern. Ich kann jetzt vielleicht mal einfach denjenigen einführen, den ich gerade schon angesprochen habe. Der wird gespielt von Josh Duhamel, den man unter anderem aus Transformers kennt, wo der jetzt schon ganz lange immer mit dabei war.
Ja.
Da hat er eine entscheidende Rolle gespielt. Ansonsten die Tanzhallenbesitzerin, um es so zu nennen, das ist seine, ja, die ihn schon sehr gerne mag und auch gerne wollen würde, dass da ein bisschen mehr läuft, wird gespielt von Minka Kelly, die auch seit vielen Jahren im Geschäft ist, unter anderem bei Euphoria eine Nebenrolle hatte. Also, und so haben wir dann einige Leute mit dabei, die schon länger im Geschäft sind, aber die man jetzt nicht unbedingt super gut kennen würde.
Du weißt, ich bin niemand, der leichtfertig Trends ausruft, aber als ich den Trailer gesehen habe, das erinnert schon stark an Yellowstone, oder?
Ja.
Ist das gerechtfertigt, nachdem du es jetzt gesehen hast, oder
Ich
ist das
muss
nur oberflächlich?
ehrlicherweise sagen, dass ich von Yellowstone nicht so viel gesehen habe. Ich finde, dass man Yellowstone eine andere Dramatik irgendwie zuschreiben könnte. Das wirkt bisher von dem, was ich jetzt gesehen habe, noch sehr, sehr seicht, sehr gewollt. Also es sind wirklich so klassische Familiendramen, die wir da Stück für Stück jetzt so ein bisschen durcharbeiten. Und es ist wirklich so, dass die einfach in dieses Western-Ambiente gepackt werden. Also ich finde, Yellowstone hat da bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt gesehen habe, noch eine andere Dramatik, als es jetzt bei Ransom Canyon eben der Fall ist.
Gibt es eine Vorlage oder ist es eine Originalserie?
Das ist tatsächlich basierend auf einem Buch. Es ist sogar eine Romanreihe gewesen, geschrieben von Judy Thomas, die insgesamt 8 Romane umfasst, sind geschrieben worden zwischen 2015 und 2019, also auch noch nicht so alt. Und da haben sie jetzt wirklich angefangen, das zu verfilmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt komplett nur auf dem ersten Roman beruht. Das kann ich dir nicht ganz sicher sagen. Aber da haben sie dann 23 entschieden, dass sie wirklich sagen, sie machen da jetzt eine Western-Serie draus und haben dann kurz danach auch mit den Dreharbeiten angefangen.
Ich kann mich noch erinnern, als Yellowstone losging, auch gerade als es in den USA so langsam so ein Hit wurde, ne, spielt ja auch im ländlichen Montana, dass das eine Serie war, die zuerst dort populär war und auch so im mittleren Westen der USA und dann zu einem Phänomen wurde, was dann auch in den Großstädten geschaut hast. Hast du den Eindruck, dass es jetzt bei Ransom Canyon auch so eine Sache ist, die so ein bisschen mit der, jetzt großes Wort, so mit der Sehnsucht der Städter, der Großstädter spielt, dass man sich so ein bisschen reinträumen kann in so eine doch so ein bisschen so eine heile Welt.
Heil ist die Welt gar nicht immer so, wie ich das finde, aber ich finde, das Ambiente ist halt etwas, wo man sich wunderbar reinträumen kann. Also das ist halt so fernab von dem, was wir halt im Alltag erleben. Du hast diese Weite, du hast diese unendliche Weite, du hast ganz viele Pferde, die natürlich auch eine Rolle spielen. Du hast sie dann da wirklich mit den Pferden durch die Prärie laufen. Das ist halt etwas, was für uns unendlich weit weg ist. Ich glaube, deshalb ist das gerade für Europäer vielleicht auch in irgendeiner Form so ein Sehnsuchtpunkt, der da eine Rolle spielt. Und ich hatte so ein bisschen den Vergleich, ich meine, du wirst es wahrscheinlich nicht kennen, aber es läuft seit
Immenhof.
sehr, sehr langer Zeit.
Immenhof ist das Wort, was du suchst.
Ja, Immenhof. Das war
Ostwind?
heile Welt, das kann man tatsächlich sagen. Das war wirklich
Ist es,
heile Welt.
Melanie, ist es das amerikanische Ostwind? Können wir uns darauf verständigen?
Nein,
Okay.
das können wir nicht, weil Ostwind ist dieses klassische Szenario, wo du hast ein Mädchen und es trifft, was irgendwie ausbrechen will. Du hast ein Pferd, was irgendwie schon aufgegeben wurde. Die treffen aufeinander und dann heilen sie sich gegenseitig. Da kann man sagen, dass Pferde im Vergleich dazu in dieser Serie eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Die sind da und die sind schön für die Optik und so weiter und so fort. Aber es geht schon um die Menschen und das, was die miteinander verbindet in irgendeiner Form.
Okay.
Aber
Ja.
ich hatte es läuft seit sehr langer Zeit die kanadische Serie Heartland. Ich weiß nicht, ob du da
Ja.
schon mal von gehört hast. Trägt
Gehört ja, nie gesehen.
im Deutschen leider auch den Untertitel Paradies für Pferde. Aber das geht um eine Pferdeflüsterin, sagt man ja auch. Aber das
Ja.
Ambiente ist halt komplett gleich. Also du hast dieses Western-Feeling in irgendeiner Form, diese Ranch, die betrieben werden muss, wo ganz, ganz viele Probleme mit einhergehen. Daran hat mich jetzt auch Ransom Canyon erinnert.
Ist Heartland kanadisch? Ich verwechsel das vielleicht mit McLeods Töchter. Sagt ihr das noch was?
Ja, das
Das
gab
ist
es
auch
auch.
nämlich australisch, ne?
Ja, das ist
Ist
australisch, ja.
das ähnlich zu Heartland?
Das ist in gewisser Weise ähnlich. Mir haben das damals Freundinnen auch empfohlen, dass mir das total gut gefallen würde. Ja, das kannst du, glaube ich, ungefähr vergleichen. Ja, ich weiß jetzt ehrlich
Okay.
gesagt gar nicht mehr, ob da eine Pferdeflüsterin, aber also da hast du auch diese Frauen und dieses Ranch-Prinzip, das ist da alles relativ ähnlich. Ja, das kann man schon vergleichen.
Und wollen wir nicht vergessen, es gab ja auch mal einen Kinofilm, Der Pferdeflüsterer. den du sicherlich auch wahrscheinlich rauf und
nicht
runter
im
geschaut.
Kino gesehen habe, da war ich, glaube ich, 3 oder so. Das war
Okay.
vielleicht ein bisschen vor meiner Zeit, oder? Nee, nicht mal. Wann ist der rausgekommen? 97 oder 87?
Nee, Mitte 90er, mit der ganz jung, ich glaube, sie war 12,
Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson. Die sehr junge Scarlett Johansson und der sehr alte Robert Redford. Also so alt war er damals noch nicht, aber
Ja,
naja, aber
ich mag das. Jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ich finde das Genre ja ehrlich gesagt auch ganz schön.
das kann ich unterschreiben, weil als es darum ging, jetzt hier die Themen auszusuchen und zu verteilen, hast du einen Blick auf den Trailer geworfen, hast gesagt, oh, Pferde, cool, mache ich.
Sofort rausgeschmissen.
Hast du es denn beim Schauen jetzt irgendwann bereut, dass du so schnell hier geschrien hast?
Nein, das habe ich nicht, weil diese Serie im Grunde genau das bietet, was ich erwartet habe. Das ist ein perfekter Fluchtmoment aus dem Alltag. Es ist nichts, wo ich sagen würde, das habe ich noch nicht in irgendeiner Form gesehen. Also
Bei
das
Hardline zum
gab es
Beispiel.
schon, ja, zum Beispiel bei Heartland. Aber das finde ich jetzt in dem Fall nicht schlimm. Also das ist wirklich Herzschmerz vor Westernkulisse. Das sind schöne Bilder, die du da dir anschauen kannst. Und das ist wirklich was, um abends mal abzuschalten und sich ein bisschen wegzuträumen in irgendeiner Form.
Klingt fair. Ja, also, wenn ihr auch mal euch wegträumen wollt, wie war es vor Herzschmerz? Nee, Herzschmerz vor Westernkulisse, dann macht das doch mit Ransom Canyon, ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Werbung.
So, und jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Hinweis in eigener Sache. Und zwar berichten wir ja nicht nur in diesem Podcast über aktuelle Streaming-Highlights, sondern auch in unseren Zeitschriften TV Digital und Streaming. Darin findet ihr noch mehr Hintergrundberichte, Interviews oder sonstige Infos rund um aktuelle Film- und Serienproduktion. Reinschauen lohnt sich also.
Ja, und nun das Beste. Zu dieser Podcast-Folge haben wir ein kleines Geschenk für euch. Ihr bekommt von uns eine Ausgabe unserer Zeitschrift Streaming gratis. Das heißt also umsonst und kostenlos. Und so läuft's. Geht auf die Website www.tvdigital.de/geschenk. Da findet ihr alle Infos dazu, wie ihr das Heft bekommt.
Das gilt natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Aber ihr werdet sehen, unsere Zeitschrift Streaming ist wirklich die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast.
Ihr kennt sie als Herr-der-Ringe-Reporterin, ihr kennt sie als Borgen-Berichterstatterin und heute kommt sie zu uns als Coruscant-Korrespondentin. Hallo, liebe Melanie.
Ganz, ganz großartig. Vielen Dank, Michael. Hallo.
Ja, sehr gerne. Man kann es schon erahnen, aufgrund dieser etwas gestelzten Anmoderation. Es geht um Star Wars im Allgemeinen. Es geht im Speziellen aber um Andor und ganz, ganz speziell um die zweite Staffel. Die startet nämlich am 23.04. bei Disney Plus. Du hast, falls du dich erinnerst, Melanie, du hast Interviews geführt, ist schon ein bisschen her, mit dem Chefautor Tony Gilroy und mit dem Hauptdarsteller Diego Luna. Für die wenigen, die nicht wissen, also ja, Star Wars, okay, aber was speziell? Worum geht's in Andor so in ein, zwei Sätzen?
Für all diejenigen, die Star Wars Episode 4 gesehen haben, ich spreche hier von dem Star Wars, von dem Krieg der Sterne, von dem Film von 1977, von dem einzigen Krieg der Sterne-Film. In diesem Krieg der Sterne-Film seht ihr, wie irgendwann mal gegen Ende, Achtung Spoiler, Luke Skywalker in seinem kleinen, ich nenne es mal Flugzeug sitzt und ein Bömmchen abwirft, und zwar über dem Todesstern in ein Loch. Also es ist einfach nur ein ordinäres Loch in diesem Todesstern, und da fällt dieses Bömmchen rein und dann platzt der Todesstern. Wie kam es dazu, dass Luke Skywalker wusste, wo er sein Bömmchen abwerfen muss? Das wusste er, weil er, beziehungsweise die Rebellion, die ihn dahin geschickt hat, wusste, wie dieser Todesstern aufgebaut war. Woher wusste sie das? Jemand hat die Pläne gestohlen. Wer hat die Pläne gestohlen? Andor.
Okay. Also, ich will jetzt mal darüber hinweggehen, dass du seinen X-Wing als Flugzeug bezeichnet hast. Das zumindest Chronistenpflicht über hier wütende Zuschauerpost bekommen
Danke.
und Mails. Okay, also wir haben ihn ja auch schon in Rogue One gesehen und die Serie spielt dann noch mal vor Rogue One.
Ja, also die
Okay.
Serie spielt vor Rogue One. Es geht darum, Cassian Andor ist derjenige, der eine entscheidende Rolle spielen wird. die dann irgendwann mal Einfluss auf die Aktion von Luke Skywalker hat. In nicht allzu ferner Zukunft im Übrigen von Andor aus gesehen, also von der Serie aus gesehen. Cassian Andor ist ein stinknormaler Typ letztlich, der halt unter der Knechtschaft des Imperiums leidet, wie so viele in der Galaxis, aber nun nicht besonders hervorsticht durch irgendwas zunächst mal, ne? Aber so mit der Zeit entwickelt er sich immer mehr zu, naja, zu einem Revolutionär, zu jemandem, der sich nicht mehr wegducken möchte, der nicht mehr mitlaufen möchte, der die Schnauze voll hat davon, unfair behandelt zu werden. Ja, und letztlich verfolgt diese Serie die Reise dieses Mannes, der von einem From Zero to Hero, ne, die klassische Geschichte, ja.
Wo setzen wir jetzt in Staffel 2 an, wo es jetzt da weitergeht? Also was kannst du uns so verraten? Ist ja noch streng unter Verschluss, obwohl du schon Interviews geführt hast, durfte noch keiner was sehen. Was kannst du uns so sagen, wie es weitergeht und auch wie die Serie aufgebaut ist? Weil da habe ich auch sehr spannende Sachen gehört.
Dazu müsst ihr wissen, dass der Showrunner, Tony Gilroy heißt der, eigentlich ein Filmemacher ist, bis er vor vielen Jahren inzwischen für Rogue One engagiert wurde, was ja auch ein Film war, also Star Wars Story Rogue One. Der hat sich dann darauf eingelassen, diese Serie zu erzählen, Andor in zwei Staffeln, in 2x12 Folgen. Und der ist aber seinem Filmkonzept treu geblieben. Der glaubt daran, etwas in, also ein zusammenhängendes Thema in 120, 160, was weiß ich, wie vielen Minuten zu erzählen. So auch in der zweiten Staffel, die hat er zusammen mit anderen Drehbuchautoren aufgeteilt in 4x3 Folgen, müsst ihr euch vorstellen. Jeder Autor hat 3 Folgen geschrieben. Auch verschiedene Regisseure haben die inszeniert, die gehören zusammen. Es ist so, dass nach Staffel 1 ein Zeitsprung stattfindet von einem Jahr. Das heißt, die ersten 3 Folgen setzen nach einem Jahr ein. Die nächsten 3 Folgen sind dann wieder ein Jahr weiter und ein Jahr weiter und ein Jahr weiter. Und die finalen 3 Folgen, die erzählen dann aus der unmittelbaren Zeitspektrum vor Rogue One. Also es geht dann nahtlos ineinander über.
Okay, das heißt, Staffel 2 ist dann auch die finale Staffel.
Richtig. Und da muss man auch wissen, es war auch nicht anders geplant.
Okay.
Also es wurde so durchgespielt, nicht von Anfang an vielleicht, aber so ab Mitte erster Staffel war das schon klar.
Worüber hast du noch mit Tony Gilroy gerade speziell mit ihm gesprochen in dem Interview?
Ja, also es ist natürlich interessant, wie er als Head-Autor, als Showrunner jemanden, wie ich schon sagte, jemanden eine Heldenreise erleben lässt, der eigentlich kein Held ist. Wie wird irgendeiner zu einem charismatischen Anführer, zu einem Rebellen, zu einem, dem Leute folgen? Einer, der im Übrigen auch über Leichen geht. Also man darf nicht vergessen, ne? Der ist nicht ungefährlich. Das ist jetzt nicht so ein Strahleheld wie Luke Skywalker in seinem Flugzeug, sondern ja, der riskiert nicht nur sein Leben, sondern auch das aller anderen. Und allen anderen ist auch bewusst, dass sie ihr Leben verlieren können. Also dieses ganze Ding, ja, das spielt schon im Star Wars Kosmos. Aber ich glaube, es gibt kaum eine Star Wars-Serie, die so realistisch ist. Also verzeiht mir das jetzt, aber es ist realistisch, weil die Leute da einfach sterben. Ja. Das sind nicht einfach nur Sturmtruppler, die in ihren weißen Anzügen umfallen. Ne? Einer schießt einmal und 10 fallen um. Nee, also da geht's echt um Schicksale. Da sterben Leute da für die Sache, dafür, wofür sie glauben. Und ich habe Tony Gilroy natürlich danach gefragt, wie er sich das alles gedacht hat, wie er das angegangen ist. Und da hat er ausweichend geantwortet tatsächlich. Also er meinte, er will sowohl unterhalten als auch zum Nachdenken anregen. Ja? Er will Spaß haben, als auch ein bisschen natürlich auf das schauen, was gerade auf der Welt passiert. Ja? zeigen, wie das laufen kann. Ja, wieso Menschen solche Entscheidungen treffen. Und zwar übrigens auch die Bösen, ne? Die Bösen jetzt in Anführungsstriche. Die wären auch nur getrieben von Gefühlen, von Enttäuschung, von ja, auch Unfairness. Selbst einer, der fürs Imperium arbeitet, hat Empfindungen. Das klingt jetzt so seltsam, ne? Aber das muss man sich auch mal vor Augen führen. Also es geht hier um blutende Wesen, ja, und das hat er halt auch klar gemacht, dass er diesen Realismus da reinbringen wollte und auch, also es geschafft hat, ja.
Ich hatte bei Staffel 1 manchmal so den Eindruck, das ist auch eine Star Wars-Serie oder eine Serie, die selbst nicht Star Wars-Fans gefallen könnte, weil sie sich doch unterscheidet von dem, was wir normalerweise mit Star Wars so assoziieren. Also gerade Jedis und auch immer so eine gewisse Überhöhung in diesen Fantasy-Bereich. Wie ist da deine Meinung dazu? Haben wir, glaube ich, noch nie richtig drüber gesprochen.
Ja. Mit so einem Jedi im Team ist es einfach. Ich gehe es mal so an. Na, ernsthaft, ne? Ihr wisst, wie so ein Jedi arbeitet. Der schaut einmal böse und wie ich vorhin sagte, dann fallen 10 um. Ne? Das ist wie ein Schuss, 10 fallen um. So schaut ein Jedi, dann dreht er sich 15 Mal in der Luft irgendwie, schwingt sein Lichtschwert und alles ist gut. Ich kann mich erinnern, so die ersten Star Wars-Filme, als Luke damit anfing, auch mit Yoda zu trainieren, mein Gott, das war total lustig, das war total cool. Und dann dieses ganze Machtprinzip, das nahm dann, also für meine Begriffe so ein bisschen überhand, ne? So mit der Macht kannst du ja quasi alles machen. Also da ist dir ja kein Grenz gesetzt, ja? Da bist du total frei. Und das macht halt Andor aus. Da wird nicht irgendwie rumgefuchtelt und mit mentalen Kräften irgendwie was gelöst, sondern ja, da ist Handarbeit gefragt, ja, da ist echter Einsatz gefragt. Deshalb.
Die Hände schmutzig machen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wenn du nicht kein Lichtschwert hast und den Abstand mit irgendwelchen Machtgesten die Leute erwürgen kannst.
Richtig, ganz genau so ist es.
Und welchen Eindruck hattest du von Diego Luna, mit dem du ja auch gesprochen hast, dem Hauptdarsteller, der Andor spielt?
Also erstmal, das müsst ihr wissen, Diego Luna ist einer der, wie soll ich sagen, das ist ein wahnsinnig sympathischer Typ, ein echt sympathischer Typ, ein sehr redseliger Typ, einer, der gern redet, der gern erzählt, der für seinen Job brennt. Und wenn einer so leidenschaftlich rangeht an Rollen, wie er es in diesem Fall gemacht hat, dann ist das ein Geschenk. Das ist ein Geschenk für mich, das ist ein Geschenk für euch, wenn ihr euch diese Serie anschaut, weil der da drin total aufgeht. Also Diego Luna im Original, falls ihr euch die Serie im Original anschaut, spricht mit spanischem Akzent, Englisch mit spanischem Akzent. Da ist auch nicht drüber geglättet worden. Das ist total beabsichtigt. Und Diego Luna in Mexiko aufgewachsen. Der steht natürlich auch stellvertretend so ein bisschen, ne, für Südamerika, aber ohne platt zu sein. Also das ist keiner, der jetzt schreit, oh, uns geht so beschissen, helft uns, oh, seht uns, schaut uns an und so weiter. Nee, nee, das ist einer, der über die Kunst von Schicksalen erzählt. Und das macht ihn, wie ich schon sagte, sympathisch und das macht ihn echt groß.
Andor, zweite Staffel, startet am 23.04. bei Disney Plus und umfasst ja, habe ich das richtig verstanden, hat wirklich eine Zeitspanne von 5 Jahren, diese
Genau.
eine Staffel. Das finde ich echt speziell, also bin ich gespannt drauf. Melanie, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Wir sehen uns bald wieder irgendwo auf den Redaktionsfluren.
Ja. Möge die Macht mit dir sein, Michael.
Live long and prosper oder so
Ja,
ähnlich. Bis dann. Tschüss.
ja. Bis dann, ciao.
Das Beste kommt zum Schluss, heißt es ja immer so schön. Und da ich mich auf dieses Thema ganz besonders gefreut habe, greife ich mal auf dieses Sprichwort zurück. Wir reden jetzt über die Bachmanns, einen Film, der ab dem 19.04. in der ZDF-Mediathek verfügbar ist. Micha, du hast ihn gesehen.
Ja, wobei, wenn du sagst, du hast dich drauf gefreut, man muss ja schon mal fairerweise und in aller Transparenz sein, du hast dich für die Pferde entschieden.
Ich habe mich für die Pferde entschieden, genau. Also man muss auch Prioritäten setzen, aber
Ja.
man muss auch wissen, wo man hingehört. Und das wusste ich
Und
in
ich
dem
gehöre an
Fall.
den Schluss, ich weiß.
Jetzt erzähl doch mal, um was geht's denn in die Bachmanns, bevor wir über die Leute hinter den Kulissen sprechen.
Du, mir ging es genauso wie dir, kann ich ganz ehrlich sagen, weil ich war gespannt auf diesen Film, seit ich die erste Pressemitteilung gelesen habe. Und aus der möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Nur ganz kurz. Weil den fand ich schon sehr, sehr gut gelungen, den Einstieg. Für immer dauerte bei den Bachmanns 12 Jahre. Damit hielt ihre Ehe so lange wie ein durchschnittlicher Kühlschrank. Und am Ende war ihr Verhältnis ähnlich kühl.
Das ist stark, ja.
Das
Das
fand ich
ist
schon
wirklich
sehr, sehr
stark.
gut. Könnte auch sein, dass Ralf Husmann das vielleicht sogar selbst geschrieben hat. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später zu. Ja, also die Bachmanns, das sind Miri, also Miriam und Miri und Markus. Und die haben das eigentlich nach dieser eingangs beschriebenen Trennung ganz gut hinbekommen. Also die beiden waren verheiratet, haben 2 Kinder, leben jetzt getrennt und haben geteiltes Sorgerecht für die beiden halbwüchsigen Kinder. Und dann entschließt sich Markus, um die Sachen einfacher zu machen, ins Haus nebenan zu ziehen. Also das mit dem Kinderübergeben funktioniert ja dann viel besser, hat einfach eine Menge Vorteile, hat aber auch ein Problem, weil Markus ist ja nicht mehr alleine, sondern er zieht auch in das Haus mit seiner neuen Freundin, mit Galina ein. Und jetzt gibt es natürlich Konkurrenzkampf eben zwischen der Mutter, zwischen Miriam und der Stiefmutter, Galina. Und Miris Sorge ist, also bald habe ich nicht nur einen Ex-Mann, sondern auch Ex-Kinder.
Ich hol schon den Inhalt ab. Ich muss schon beim Inhalt lachen. Du hast es gerade gesagt, Ralf Husmann ist verantwortlich für dieses Projekt, hat ja gerade auch einen neuen Stromberg-Film abgedreht mit Christoph Maria Herbst und Oliver Wnuk. Da sprechen wir gleich noch drüber, der ja auch in diesem Film mitspielt. Aber lass uns jetzt erstmal kurz bei Ralf Husmann bleiben. Wie sehr merkt man denn so diesen typischen Humor, den er da ja auch in seine Projekte immer einfließen lässt?
Total. Also wer jetzt vielleicht Ralf Husmann seit Stromberg nicht mehr gesehen hat oder von ihm jetzt nichts mehr gesehen hat, das vielleicht noch mal eine andere Ecke war, weil es da eben speziell um die Berufswelt geht. Aber er widmet sich ja seit einiger Zeit auch vermehrt dem Familienleben und dem zwischenmenschlichen, dem partnerschaftlichen Bereich. März gegen März war ja eine Serie, die wir ja auch schon besprochen hatten, hatten wir ja auch schon Interviews hier gehabt. Und das ist vielleicht eine ganz gute Referenz, weil in diese Richtung geht jetzt auch die Bachmanns. Also viele Sachen, die man aus eigenen Familien, aus der eigenen Partnerschaft, aus eigenen Beziehungen kennt, da ist er sehr, sehr nah dran am eigentlichen Leben bei Fußmann.
Verarbeitet er dein eigenes Trauma vielleicht auch, wenn das jetzt so ein Thema bei ihm ist?
Ich glaube, dass da einiges autobiografisch ist, aber ich glaube, er nimmt sich dann eben auch wirklich dann die Freiheiten aus. Also ist aber schon eine sehr genau beobachtete Nachbarschaft, ne? Weil es geht ja natürlich um dieses Pärchen, aber auch um dieses Ökosystem Nachbarschaft. Weil dann ist ja auch mal die Frage, trennt sich ein Paar? Wer bleibt mit wem befreundet? Was ist mit den Nachbarn? Wie nehmen die das wahr? Und da spielt hier alles mit rein. Also das hat er alles sehr schön hier auch mit reingewoben.
Ich habe auch das Gefühl, dass das Grundprinzip dieses Films jetzt nicht neu ist. Ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht sind es jetzt auch schon ein paar Jahre, das war auch mit Oliver Wnuk und mit Katharina Wackernagel damals, da sind zwei Paare nebeneinander. Also die haben neue Nachbarn bekommen und haben dann nebeneinander gewohnt und zwei ganz unterschiedliche Paare und dann die Dynamik in dieser Nachbarschaft, die dann völlig entgleist ist. Also das Prinzip hat man ja öfter. Wie ist denn das jetzt hier? Wie viele Fremdscham-Momente sind denn da vielleicht auch irgendwie drin, wo man denkt, oh Gott, bitte mach das jetzt nicht, bitte mach das jetzt nicht.
Ich finde, davon gibt es gar nicht so viele. Das ist dann eher so diese Stromberg-Ecke, wo man denkt, das kann er jetzt nicht wirklich machen. Und man schämt sich wirklich, überhaupt dabei zu sein, dass man überhaupt zuschaut, geschweige denn diese Person zu sein. Es ist hier einfach, dass da sehr genau beobachtet wird, wie wir auch kommunizieren. Also da gibt es ganz tolle Dialoge auch. Also auch zum Beispiel dieser Vorschlag von Markus, wo er Miriam zum ersten Mal vorschlägt, wieder in die Nähe zu ziehen. Ne? Dann sagt er halt von mir, ich habe mir überlegt, hier wieder hinzuziehen. Und die sind gerade in der Wohnung von Miriam. Und sagen, wie hier? Ja, nicht hier. Da hier. Und zeigt halt zum Haus irgendwie ein paar Häuser weiter. Und solche Missverständnisse und sowas, davon gibt es ganz viel. Und wie wir uns auch manchmal wirklich selber im Weg stehen, obwohl wir eigentlich immer das Beste wollen.
Lass uns doch noch einmal bei den Darstellern bleiben, weil das steht und fällt ja jetzt auch mit den Leuten, die das spielen. Wer ist denn da alles mit dabei?
Also Oliver Wnuk haben wir schon erwähnt, der spielt Markus, dann seine Frau, beziehungsweise seine Ex-Frau, muss ich sagen. Stefanie Stapenbeck spielt die Miri. Und die neue, die dritte im Bunde, ist Natalia Belitzky. Die kennt man vielleicht aus Frau Jordan stellt gleich, also auch eine Ralf-Husmann-Serie. die er, glaube ich, für ProSieben oder für Join gedreht hat. Also er ist ja da sehr, sehr umtriebig, ne? Also macht ja wirklich unheimlich viele Projekte und wie gesagt, jetzt geht es auch mit Stromberg weiter. Also es ist schon ein starkes Ensemble, aber auch teilweise bis in die Nebenrollen, wo ich wirklich dann auch nochmal geschaut habe, wow, die habe ich noch nicht gesehen, die Gesichter, und die haben auch total witzige Texte und One-Liner abbekommen.
Ich finde das ganz spannend, dass er ja doch irgendwie immer wieder die gleichen Leute mit ins Boot holt. Weil Vnuk, wie gesagt, aus Stromberg bei Merz gegen Merz hast du dann wieder Christoph Maria Herbst mit dabei in irgendeiner Form. Du hast es jetzt gerade eben auch nochmal angesprochen, wie da kombiniert wurde. Hast du das Gefühl, dass man den Leuten auch anmerkt, dass da so ein gewisses Vertrauen im Spiel vielleicht auch vorhanden ist, weil sie wissen, das, was ich hier mache, ist gut, das ist bewährt und der Mann, dem ich hier vertraue, der hat auch Ahnung von dem, was er da macht.
Das ist die eine Antwort, aber die andere ist, glaube ich, genauso andersrum, dass er den Leuten vertraut, weil du brauchst schon eine bestimmte Art von Schauspieler, um diese Sachen zu spielen. Und sagen wir ja auch nicht zum ersten Mal, dass Comedy schwerer zu spielen ist als Drama. Und Ralf Husmann ist jemand, der sehr, sehr genau schreibt. Und vieles von dem, was sich bei Stromberg, aber auch bei Merz gegen Merz oder auch hier so anhört, als ob das denen spontan eingefallen ist, als ob das fast schon improvisiert ist, ist wirklich genau getextet. Und ich weiß, ich habe damals mir, als es Stromberg gab, da gab es sogar die Drehbücher als Taschenbuch, wurden rausgegeben, was ja ganz, ganz selten bei deutschen Produktionen mal der Fall ist. Und da hast du wirklich jedes Stottern, jedes stand da schon drin. Und darauf legt, glaube ich, Ralf Husmann auch Wert. Und das hatte auch Annette Frier damals im Interview gesagt, dass man da nicht wirklich viel machen muss, weil die wirklich auf den Punkt geschrieben sind, diese Texte. Und da brauchst du, glaube ich, schon auch Schauspieler, die das wissen, die, klar, die dem Text vertrauen, die aber auch wissen, das ist jetzt keine Materie und kein Drehbuch, wo ich jetzt super viel improvisieren sollte.
Hat es dir denn gefallen? Also kannst du mir jetzt als vorfreudigen Menschen sagen, es lohnt sich, in das Ganze reinzugucken?
Also ich fand schon mal, weil du gesagt hast, man hat das schon mal so gesehen, auch diese andere Produktion erwähnt hast, finde, was besonders ist, dass es auch schon mal ein origineller Beginn ist, weil der Film beginnt mit einem glücklich getrennten Paar, was ja nicht der Normalzustand sein muss. Also Leute, die wirklich diese Scheidung gut gehandelt bekommen und ja, wirklich mit sich zufrieden sind, und das funktioniert halt auch mit den Kindern und mit diesem geteilten Sorgerecht. Das fand ich schon mal sehr erfrischend, dass man so einsteigt. Und dann sind da wirklich ein paar echte Perlen drin und Weisheiten, die halt in so einen Comedy-Kontext reingebaut wurden. Und das ist so, also Perlen und Weisheiten rund ums Familienleben, wo sie zum Beispiel sagt, lass uns Freunde bleiben. Das ist genauso ein Vorsatz wie, ich will mehr Sport machen, weniger Süßkram essen oder Spanisch lernen. Am Ende klappt es fast nie. Und es wird auch gesagt, zum Beispiel, es hat schon einen Grund, warum es Patchwork heißt und nicht Patch Fun. Also wirklich schöne Sachen dabei. Es ist extrem unterhaltsam und kurzweilig. Und ja, da sind aber auch witzige Dialoge dabei, die schon so wahr sind, dass es wehtut. Und ja, die werden dann so auch beiläufig genannt. Und ich glaube, einer meiner Lieblingssätze aus der Serie ist: Nichts wird besser, alles wird gut.
Das nehmen wir doch jetzt mal als Schlusswort. Die Bachmanns ist ab dem 19.04. in der ZDF-Mediathek verfügbar. Das war's. Wir sind durch mit der aktuellen Folge von All You Can Stream. Und ich muss sagen, dass das eine Mischung war, die mir heute mal richtig gut gefallen hat. Das war so
Schön.
positiv, weißt du? Also wirklich
Ja.
so richtig schöner Input, den wir da jetzt mal drin hatten.
Tödliche Rebellion. Wir hatten Räume, aus denen man nicht mehr rauskommt. Wir hatten aber auch Pferde. Das stimmt.
Pferde.
Und Scheidung. Ja.
Entscheidung. Ja,
Toll. Viel gut. Viel
wenn du
gut
das
Folge.
so sagst, Micha, dann klingt das
Man
richtig
kann
gut.
auch alles negativ sehen und ausdrücken. Ich weiß.
Ja, es ist immer eine Frage der Perspektive, ne? Das nehmen wir ja auch immer so ein bisschen mit. Wir sind ja aber auch immer, das muss man vielleicht auch dazu sagen, so ein bisschen dem ausgeliefert, was in dem Zeitraum, den wir beleuchten, dann auch wirklich kommt. Also wenn das
Ja.
dann eher negativ ausgelegte Sachen sind.
Don't kill the messenger. No, wir sind auch nur Werkzeuge hier.
Ganz genau, ganz genau. So, und ihr könnt uns wiederhören, und zwar am ersten Freitag des Monats. Das war der dritte Freitag des Monats. Das heißt, wir sind wieder am ersten Freitag des Monats verfügbar mit einer neuen Folge von All You Can Stream. Wenn ihr das auf jeden Fall nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Wir haben es schon eingangs gesagt, dann seid ihr auf jeden Fall informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und ansonsten, Micha, hast du noch eine Botschaft zu senden? Sonst würde ich mich jetzt verabschieden.
Ich habe noch eine Botschaft. Tschüss.
Tschüss. Das nehme ich doch mal hin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.